zurückzuschicken. Das geht aber rechtlich nur, wenn diese Länder als sicher gelten. Und da gibt es eine neue Entwicklung, die hat Anke Arndt in den Nachrichten.
Die EU-Kommission hat zum ersten Mal eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Dazu gehören der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
In der gesamten EU sollen damit künftig Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern grundsätzlich eine geringere Aussicht auf Erfolg haben. Die Asylverfahren könnten von den nationalen Behörden also beschleunigt bearbeitet werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen dieser neuen EU-Liste noch zustimmen. Dann würde sie zusätzlich zu den nationalen Listen über sichere Herkunftsstaaten gelten. In Deutschland beispielsweise stehen, mit Ausnahme des Kosovo, die genannten Länder bisher nicht auf der Liste des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Mit der ersten EU-weiten Liste der sicheren Herkunftsstaaten will die Brüsseler Kommission die Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts beschleunigen.
Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Danach wurde der Tatverdächtige in Sachsen mit einem Haftbefehl gesucht. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt. Zuerst hatte die BZ berichtet. Der Syrer hatte eine Bewährungsstrafe verbüßt, dabei aber die Auflagen nicht erfüllt. Außerdem habe er während der Bewährungszeit eine weitere Straftat begangen und sei untergetaucht. Der 43-Jährige soll einen 29-Jährigen in einer Berliner U-Bahn mit einem Küchenmesser niedergestochen und dabei tödlich verletzt haben. Kurz danach wurde er von der Polizei angeschossen, er starb später im Krankenhaus. 80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelo an die Gefallenen der Schlacht um die Seeloer Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg vom RBB berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Nechayev und Vertreter von AfD, BSW sowie weiteren Gruppierungen. Größere Zwischenfälle gab es laut der Reporterin nicht. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten kamen dabei ums Leben. Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Künftig sei man auf neue Pandemien besser vorbereitet. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Zu den Vorschlägen im Abkommen, das im Mai auf dem Jahrestreffen der WHO verabschiedet werden soll, gehört, dass weltweit vernetzte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufgebaut werden. Die 194 Mitgliedsländer verpflichten sich, ihre Gesundheitssysteme zu stärken und das Tierreich besser zu überwachen, damit Krankheitsausbrüche wie im chinesischen Wuhan schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden. Außerdem soll ein System aufgebaut werden, das auch ärmere Länder schneller und ausreichend mit Impfstoffen versorgt. Trotz des globalen Pandemieplans bleiben die einzelnen Staaten auf dem Gebiet ihrer öffentlichen Gesundheit souverän. Das heißt, die WHO bekommt keine Befugnisse, die über nationalen Gesetzen stehen.
Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Das zeigt der Jahresbericht der Schlichtungsstelle. Danach sind dort 21.500 Beschwerden eingegangen. Das sind rund 20% mehr als im Jahr davor. Für den Anstieg gäbe es zwei Gründe. Zum einen sei die Ombudsstelle bekannter geworden. Zum anderen hätten die Kunden auch eine höhere Erwartung an eine schnelle Bearbeitung ihrer Versicherungsfälle. Wenn es um einen Streitwert von unter 10.000 Euro geht, ist die Entscheidung der Ombudsstelle für die Versicherungen bindend. Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg, Engel, gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Sie galt bisher schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Mehrere Veranstalter seien schon auf die Gefahren hingewiesen worden, mit der Bitte, die Feuer abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und verbreitet trocken. Dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 19 Grad, in Steglitz 21, in Neuruppin 20 und in Fürstenwalde-Spree 25 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Höchste Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. In Russland sind 4 Journalisten zu Lagerhaft verurteilt worden. Das kritisiert das Auswärtige Amt in Berlin. Unter Präsident Putin sei die in der Verfassung verbriefte Pressefreiheit nichts mehr wert, heißt es da. Russland-Korrespondentin Stefanie Markert über die Verkündung des Urteils gestern in Moskau.
Unter dem Gebell von Polizeihunden kamen die 4 Angeklagten in den Gerichtssaal. Sie wurden von ihren Unterstützern mit Kosenamen gerufen und beklatscht. Zum Urteilsspruch am Bezirksgericht im Moskauer Stadtteil Nagatinski ist auch die Politikerin Jekaterina Dunzowa gekommen, die bei den Präsidentschaftswahlen 2024 kandidieren wollte. Ich denke, es ist wichtig, herzukommen und die 4 zu unterstützen, denn ich war selbst fast 20 Jahre lang Journalistin bei einem unabhängigen Fernsehsender. Ich weiß also genau, was es bedeutet, ungeachtet aller Entwicklungen Journalist zu bleiben. Die 4 Angeklagten erhielten je 5,5 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Die Richterin befand die Journalisten für schuldig, mit der Antikorruptionsorganisation FBK, Alexei Nawalnys, zusammengearbeitet zu haben. Seine Organisation ist in Russland als extremistisch eingestuft. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Antonina Kravtsova, berichtete unter dem Namen Antonina Faworskaya für die regierungskritische Nachrichtenseite Sota Vision. Sie hatte das letzte Video von Nawalny aufgenommen, das ihn kurz vor seinem Tod vor Gericht zeigt, und filmte die langen Menschenschlangen an seinem Grab. Kurz darauf wurde sie verhaftet. Ihre Anwältin Jewgenia Grigorjewa nach dem Urteilsspruch: Wir halten dieses Urteil natürlich für ungerecht. Wir haben Freispruch und Freilassung noch im Gerichtssaal gefordert, weil ihre Taten kein Verbrechen darstellen. Daher werden wir selbstverständlich gegen das Urteil Berufung einlegen. Auch die Sprecherin von Nawalnys Witwe Kira Jarmisch forderte auf X die sofortige Freilassung der Presseleute. Den Videojournalisten Konstantin Gabow und Sergei Karelin wurde vom Gericht vorgeworfen, für Nawalnys Kanäle im Internet und für ausländische Medien, darunter die Deutsche Welle, gearbeitet zu haben. Gabows Anwältin Irina Biryukova: Der Beruf des Journalisten an sich ist kein Extremismus. Ihre Schuld ist überhaupt nicht bewiesen. Bis das Urteil vor dem Berufungsgericht überprüft wird, müssen sie in Untersuchungshaft bleiben. Der mit 24 Jahren jüngste der 4, Artyom Krieger, berichtete für Sota Vision über politische Prozesse und Proteste. Vor Gericht sagte er, er habe nicht vor einer Verfolgung fliehen, sondern zeigen wollen, es sei möglich und nötig, in Russland Journalismus zu machen. Nach der Urteilsverkündung rief Krieger, alles werde sich ändern. Wer ihn heute verurteile, werde an seiner Stelle auf der Anklagebank sitzen. Sein Verteidiger Ivan Novikov zur Moral der Verurteilten: Es geht ihnen gut, auch dank ihrer Unterstützer. Sie wurden heute nicht nur von ihren Familien und Kollegen unterstützt, auch Botschafter verschiedener Länder sind da, dafür sind sie allen dankbar. Sie verstehen, dass sie für ihre Arbeit verurteilt worden sind, doch sie sind stark, sie halten durch. Es gibt Hoffnung. Die russische Regierung geht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine noch schärfer gegen kritische Stimmen vor. Kurz nach dem Angriff etwa trat ein Gesetz in Kraft, das Kritik an der Armee verbietet. Viele unabhängige Journalisten haben das Land verlassen oder den Beruf gewechselt.
Für das ARD-Studio Moskau berichtete Stefanie Markert. Nach Brandenburg in Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, ist seit einem Jahr Brandenburgs einzige Gemeindegesundheitspflegerin unterwegs. Tani Lai setzt quasi die Tradition der DDR-Gemeindeschwestern fort. Und das auch in Zukunft, denn die Finanzierung ihrer Stelle ist vorerst gesichert, berichtet RBB24-Reporterin Jasmin Schomba.
Tani Lai strahlt übers ganze Gesicht. Schon im Dezember hatte die Stadt Luckau über die Finanzierung positiv abgestimmt. Ein prägender Moment, der noch anhält.
Das war eine kleine Party hier für uns. Und natürlich auch hoffentlich für die Einwohnerinnen, die sagen, die wollen diese Rolle eigentlich auch nicht mehr missen.
Und genau diese Rolle ist einzigartig.
Ich bin eine Arztergänzung, eine Kollegin auf Augenhöhe, denke ich, die alles das abfängt, was in 10 Minuten Sprechzeit nicht gewährleistet werden kann. Also auch ich kann untersuchen, feststellen, brauchen wir hier vielleicht doch nochmal ein anderes Rezept oder eine Verordnung. Ich kann aber auch die Lotsin sein, dass die Spinne im Netz, die sagt, okay, Sie müssen hier hin oder müssen Sie wirklich in die Notaufnahme. Notaufnahme oder zum Hausarzt oder können wir das hier zu Hause regeln?
Tani Lai gehört nach einem Jahr zur Gemeinde dazu. 9.800 Einwohner können ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Das geht über den Arzt oder direkt per Anruf. Aktuell betreut sie gut 59 Familien. Ab Sommer dann auch mit einem neuen Fahrzeug.
Mein großer Wunsch war immer, eine rollende Praxis zu haben, also so eine Pflegepraxis. Und das gelingt uns jetzt, so dass ich mit einem Mobil quasi in einer regelmäßigen Routenplanung jeden Ortsteil erreiche, sodass mich auch immer alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung haben, ganz wohnortnah, da wo sie leben. Und das ist für mich ein ganz großer Lichtblick dieses Jahr.
Federführend für das Projekt ist das Deutsche Rote Kreuz. Cedric Dupont, der Geschäftsbereichsleiter Pflege im Kreisverband Fläming-Spreewald beim DAK, sieht den Mehrwert nicht nur für die ländlichen Regionen.
Das kann es auch sehr gut in der Stadt geben. Es geht am Ende darum, die vorhandenen Strukturen zu entlasten, aber auch gleichzeitig neue Strukturen aufzubauen, die den absoluten Mehrwert dann, der liegt auf der Hand.
Eine Blaupause für alle. In Luckau funktioniert es, weil die Stadt, die Gemeinde, Gesundheitspflegerin mit 50.000 Euro jährlich unterstützt. Hinzu kommen Fördergelder und Mittel aus dem Pflegepakt. Für die Zukunft könnte es aber gerade in puncto Finanzierung noch besser laufen.
Unser großes Ziel, auch die Finanzierung nicht auf den Schultern der Städte oder der Kommunen beruhen muss oder bleiben muss, sondern auch die Krankenkassen da den absoluten Mehrwert erkennen werden und die Refinanzierung dann in dem aktuell vorhandenen System entsprechend dann integrieren können.
Der Mehrwert für die Menschen rund um Luckau ist schon jetzt gegeben. Vor allem, weil Gesundheitspflegerin Tani Lai ihren Job mit Herzblut macht.
Jeder Hausbesuch ist irgendwie total schön, weil jede Familie anders ist, jeder Fall ist anders. Deswegen mag ich ja meinen Job so gerne. Ich stehe jeden Tag auf früh und weiß noch gar nicht, was mich heute erwartet. Also sehr flexibel und bunt.
Tani Lai, die Gemeindegesundheitspflegerin von Luckau. Das Ministerium für Arbeit und Soziales bekommt es in der neuen Legislaturperiode mit gewichtigen Themen zu tun. Die Rente muss gesichert werden, Fachkräfte werden gesucht und der Mindestlohn soll, muss aber nicht angehoben werden. Aufgaben für eine Sozialdemokratin oder einen Sozialdemokraten, denn das Ministerium bleibt bei der SPD. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn informiert.
Hubertus Heil von der SPD ist seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Seitdem arbeitet er an Baustellen wie dem Arbeitsmarkt, der Rente und Arbeitnehmerrechten.
Wir haben viel erreicht bei fairen Löhnen. Der Mindestlohn ist gestiegen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass noch mehr Menschen von ihrer Arbeit leben können.
Und das ist für Heil die wichtigste Baustelle, ein höherer Mindestlohn. Das Ziel, bis 2026 sollen 15 Euro pro Stunde erreichbar sein. So steht es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Da steht auch, dass der Mindestlohn künftig nur noch von einer Kommission aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern festgelegt werden soll. Und das ist für Axel Knörig vom Arbeitnehmerflügel der CDU das Allerwichtigste.
Die Mindestlohnkommission will vermeiden, dass es zu politisch festgesetzten Löhnen kommt. Denn wir wollen nicht, dass die Politik sagt, wie hoch die Tarife ausfallen, sondern die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Mindestlohnkommission.
Für die es allerdings neue Regeln gibt, sodass die 15 Euro ab 2026 wahrscheinlicher werden. Eine andere Großbaustelle ist die gesetzliche Rentenversicherung. Hier gibt es akuten Handlungsbedarf, sagt Sebastian Dulin vom Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, wir haben bisher ja eine Haltelinie, die das Rentenniveau auf 48% stabilisiert. Und diese Haltelinie läuft aus. Wenn die nicht verlängert wird, dann sinkt ab kommendem Jahr das Rentenniveau.
Und das will die künftige Bundesregierung vermeiden. Es soll bei 48% bleiben. Allerdings warnen Experten vor höheren Sozialbeiträgen, wenn nicht bald eine grundlegende Reform der Rentenversicherung kommt. Pascal Meiser von der Linken hat den Vorschlag, es so zu machen wie in Österreich.
Wir wollen eine gesetzliche Rente für alle, für abhängig Beschäftigte, Tarifbeschäftigte, für Beamtinnen und Beamte, auch für Abgeordnete, also auch für uns selbst, damit wir auch als Abgeordnete künftig von dem betroffen sind, über das wir entscheiden.
Doch davon ist im Koalitionsvertrag keine Rede. Der Fachkräftemangel kommt dagegen vor, unter anderem mit einer sogenannten Work-and-Stay-Agentur. Das soll eine zentrale IT-Plattform für ausländische Fachkräfte sein. Axel Knörig von der CDU.
Wir haben sehr liberale und weitgehende Gesetze, dass Fachkräfte zu uns kommen dürfen. Nur, es dauert alles viel zu lang. Viele Unternehmer sagen mir,
1,5 Jahre, Visaverfahren, Anerkennungsbehörden, das braucht alles viel zu viel Zeit.
Und soll mit der neuen IT-Plattform schneller gehen. Außerdem sind dann natürlich auch im Inland noch Potenziale, zum Beispiel indem man mehr Menschen zu Fachkräften ausbildet. Zum Schluss steht und fällt im Bereich Arbeit und Soziales jedoch alles mit der Konjunktur. Das weiß auch der amtierende Minister.
Das Wichtigste ist, dass wir die Wirtschaft in Deutschland in Schwung bringen.
Dafür will die künftige Koalition die Voraussetzungen schaffen, unter anderem mit Steuererleichterungen für Unternehmen und der milliardenschweren Sanierung der Infrastruktur. Und auch das werden eine Menge Baustellen.
Das kommt also auf das Ministerium für Arbeit und Soziales vor. Uwe Jahn fasste das zusammen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Abstieg ist für die Fußballer von Hertha BSC in dieser Saison kein Thema mehr. Der Zweitligist hat sich unter dem neuen Trainer Stefan Leitl stabilisiert. Da könnte der Verein doch mal durchatmen. Aber nein, Hertha baut seine Führungsspitze um. Nach Informationen des RBB soll ein neuer Geschäftsführer geholt werden, und zwar Jonas Bolt. Der Manager arbeitete schon in Leverkusen und für den Hamburger SV, meldet RBB-Reporter Jakob Rüger.
Veränderungen in der sportlichen Führungsstruktur hat Hertha BSC vor einigen Wochen selbst angekündigt. In einem offenen Brief an die Vereinsmitglieder war von einer schonungslosen Analyse der sportlichen Entwicklung die Rede. Dass Hertha sich nun mit Jonas Bolt beschäftigt, findet Ex-Hertha-Kapitän Axel Kruse nur logisch.
Wir haben 35 Millionen Spieleretat und sind hinter Elversberg und was ich wer da halt noch vor uns ist. Für mich ist erstmal der Sportdirektor, der dafür verantwortlich ist, Benny Weber. Und die Performance ist aus meiner Sicht überschaubar. Dass du darüber nachdenkst, jemand Neues zu holen, völlig normal.
Doch Jonas Bolt soll offenbar nicht den mittlerweile umstrittenen Sportdirektor Benjamin Weber ablösen, sondern könnte anstelle von Tom Herrich zweiter Geschäftsführer werden.
Ich habe auch gehört, dass Sie mit dem gesprochen haben schon. Dass Jonas Bolt jetzt der Ersatz für Tom Herrich sein soll, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Außer, dass man natürlich sagt, ich will bei 60 Millionen Umsatz nicht drei Geschäftsführer haben, kann ich schon verstehen.
Der 43-jährige gebürtige Nürnberger Bolt würde sportliche Expertise in die Geschäftsführung einbringen, in der außerdem der für die Finanzen verantwortliche Ralf Huschen sitzt. Begonnen hat Bolt als Scout in Leverkusen. Dann war er fast 5 Jahre sportlicher Geschäftsführer bei Zweitligist Hamburger SV, wo ihn der NDR-Reporter Mats Nicholson eng begleitet hat. Unter ihm war der Zuschauerzuspruch und die Identität mit dem HSV riesig.
Und das liegt natürlich auch an der Spielweise der Mannschaften in den Bolt-Jahren. Außerdem war Jonas Bolt daran beteiligt, dass der chronisch angeschlagene HSV gut durch die Pandemiezeit gekommen ist. Finanziell steht der HSV solide da, durchaus bemerkenswert. Jonas Bolt war in der größten Krise des Profifußballs damals in der Pandemie erst 38 Jahre jung und hatte seinen ersten Vorstandsjob.
Wirtschaftliche Entwicklung und besonnene strategische Entscheidungsfindung, aber in fast 5 Jahren auch nicht die erhoffte Bundesliga-Rückkehr. Daran scheiterte Bolt als Führungsfigur beim HSV. Seine Herangehensweise beschrieb er damals selbst.
Dafür möchte ich in meiner Rolle stehen, dass ich den Menschen, ob in der Kabine, auf dem Platz, hier in der Geschäftsstelle oder auch auf der Tribüne das Gefühl gebe, dass ich da vorangehe und ja eine Basis schaffe, die eine Leistungskultur gibt, aber auch eine gewisse Menschlichkeit und die Chance in der heutigen Gesellschaft, sich auch entfalten zu können.
Argumente, die offenbar auch Hertha-Präsident Fabian Drescher überzeugt haben. Es soll mittlerweile ein zweites Treffen mit Jonas Bolt gegeben haben. Es deutet viel darauf hin, dass Hertha BSC seit der Entlassung von Freddy Bobic wieder einen fußballaffinen, starken, sportlichen Geschäftsführer bekommt, der den klaren Auftrag Aufstieg in die erste Bundesliga umsetzen soll.
Jonas Bolt also soll Geschäftsführer bei Hertha BSC werden, das berichtete RBB-Reporter Jakob Rüger.
Werbung.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 22 bis 23 Grad jetzt in Berlin und Brandenburg. Morgen wird es noch wärmer, heute wohl nicht mehr. Morgen bis zu 28 in Berlin, bis zu 27 Grad. Heute Nachmittag bleibt es sonnig, nur mal ein paar dünne Wolken können zwischendurch unterwegs sein. Und dann beginnt eine meist sternenklare Nacht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Eine Dreiviertelstunde sollten Sie dort mehr einplanen. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Vor der Ausfahrt Königs Wusterhausen blockiert ein defektes Fahrzeug die Verzögerungsspur. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Vöben. 20 Minuten plus. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin. Neukölln, die Hermannstraße ist zwischen Flughafen und Biebricher Straße nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
20 Minuten nach zwei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Die EU-Kommission hat eine Liste mit 7 Ländern veröffentlicht, die sie als sichere Herkunftsländer einschätzt. Damit könnten Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern EU-weit schneller bearbeitet werden. Damit beginnen die Nachrichten mit Anke Arndt.
Die EU-Kommission hat eine erste Liste mit Ländern vorgelegt, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Darauf stehen der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Asylanträge aus diesen Ländern sollen künftig in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden können. Das soll höchstens 3 Monate dauern. Die Liste soll EU-weit gelten, aber nicht die nationalen Listen ersetzen. In Deutschland ist bisher nur der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft. Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt hat, wurde der Mann bereits in Sachsen per Haftbefehl gesucht. Andreas Marschner, RBB 24.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat dem RBB bestätigt, dass der Syrer nach Verstößen gegen Bewährungsauflagen und einer weiteren Straftat untergetaucht war. Deshalb habe man einen Antrag für einen Sicherungshaftbefehl beim zuständigen Landgericht Berlin gestellt. Der 43-jährige Tatverdächtige soll am vergangenen Wochenende einen 29-Jährigen mit einem Küchenmesser tödlich verletzt haben. Davor waren beide in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg vom RBB berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie weiteren Gruppierungen. Größere Zwischenfälle hat es laut der Reporterin nicht gegeben. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten waren dabei ums Leben gekommen. In Berlin-Westend kommt der Abriss der A100-Ringbahnbrücke weiter gut voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist der Rückbau des Mittelbereichs, der über die wesentlichen Gleisanlagen führt, seit dem Morgen abgeschlossen. Über den Stand der Arbeiten wollen sich am Nachmittag Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren. Werner Schoninger, RBB 24.
Bisher sieht der Plan vor, dass die Ringbahnbrücke sowie die Westendbrücke bis 25. April weitgehend abgerissen sind. Sobald der Schutt von den Gleisen geräumt ist, soll die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder durchfahren. Die Brücken müssen nach Angaben der Autobahngesellschaft neu gebaut werden, weil die alten Bauwerke als marode gelten, unter anderem wegen eines Risses im Tragwerk der Ringbahnbrücke. In ganz Deutschland gibt es rund 16.000 baufällige Brücken, teilte die europäische Organisation Transport and Environment mit. Die Experten schätzen die Lage viel dramatischer ein als bislang angenommen.
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Das zeigt der Jahresbericht der Schlichtungsstelle. Danach sind dort 21.500 Beschwerden eingegangen. Das waren rund 20% mehr als im Jahr davor. Für den Anstieg gäbe es zwei Gründe. Zum einen sei die Ombudsstelle bekannter geworden, zum anderen hätten die Kunden auch eine höhere Erwartung an eine schnelle Bearbeitung ihrer Versicherungsfälle. Wenn es um einen Streitwert von unter 10.000 Euro geht, ist die Entscheidung der Ombudsstelle für die Versicherungen bindend. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, verbreitet trocken, dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 20 Grad, in Pankow 22, in Wittstock 21, in Senftenberg 27 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt trocken bei 19 bis 28 Grad. Die Zeit 14.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
In jedem Jahr bekommen etwa 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Das muss man auch nervlich erstmal verkraften. Das ganze Leben steht Kopf, das Ende gerät in Sichtweite, die Seele kommt kaum hinterher. Als Helfer bieten sich da Psycho-Onkologen an. Das sind Therapeuten, die Krebspatienten unterstützen und begleiten. Andreas Ross aus Berlin ist freiberuflicher Psycho-Onkologe. RBB24-Redakteurin Silvia Tix hat mit ihm über seine Arbeit gesprochen.
Vis-à-vis.
Herr Dr. Ross, erklären Sie uns mal am Anfang, weil es, glaube ich, doch nicht jeder weiß. Was genau macht ein Psycho-Onkologe?
Er versucht, krebskranken Menschen, die von der Wucht der Diagnose getroffen sind, wieder in die Spur und in den Lebensmut zu helfen.
Kennengelernt habe ich Sie in Ihrem ersten, ich würde jetzt mal sagen, in Ihrem Hauptberuf als Tierarzt in Berlin-Reinickendorf. Was sind die Parallelen, die Sie erleben, wenn es um Krebs geht, als Tierarzt? Mhm. Und was sind die Unterschiede, wenn Sie jetzt auf das gucken, worüber wir sprechen, über Ihre Tätigkeit mit Menschen?
Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Also erstmal, ob Mensch oder Tier, da bin ich etwas großzügig als Tierarzt und sage, das sind alles Säugetiere. Und ob nun zwei oder vier Beine da dran sind, ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Vor allem nicht, wenn man die Krebserkrankungen sich unter dem Mikroskop anguckt und histologische Untersuchungen macht, dann ist das vollkommen gleichgültig eigentlich, von welcher Tierart oder Menschenart das kommt. Der große Bogen ist eigentlich ähnlich oder nahezu gleich.
Aber Sie behandeln ja als Tierarzt gegebenenfalls den Krebs beim Tier, aber beim Menschen ja nicht. Sie widmen sich ja dem psychologischen Faktor, dem seelischen Kummer, den Bedürfnissen. Mhm. Das kannten Sie dann schon als Tierarzt, bevor Sie diese Zusatzausbildung gemacht haben. Nehme ich mal an, wenn die Tierhalter vor Ihnen sitzen und
ganz
weinen.
Genau. Ein Tierhalter ist seinem Tier gegenüber ja auch genauso in der Verantwortung wie Eltern ihren Kindern gegenüber oder wie Angehörige dem erkrankten Menschen gegenüber und fühlt eine ähnliche Bindung, eine ähnliche. Wir wollen das nicht zu sehr vermenschlichen alles, aber es ist ähnlich und die Betroffenheit ist in beiden Fällen sehr groß. Und es geht ja hier um die Betroffenheit und die Ängste, die dann auftreten, wieder etwas abzumildern und den Informationsfluss so zu steuern, dass der Betroffene und die Angehörigen, beides, das ist beim Psycho-Onkologen auch ein zweites wichtiges Arbeitsgebiet, dass auch die Angehörigen mit in die Verantwortung genommen werden, aber auch eben an der Therapie teilhaben dürfen.
Wie sind Sie dann von Ihrem Hauptberuf, von Ihrem ersten Beruf Tierarzt zum auch Psycho-Onkologen geworden? Was ist passiert?
Ich bin selbst an Krebs erkrankt. Ich muss zugeben, dass ich früher eigentlich von Psychotherapie nicht so fürchterlich viel wissen wollte. Nicht umsonst habe ich mich auf die Tiermedizin, ein Gebiet ohne psychotherapeutische direkte Anwendung zu der Zeit, jedenfalls als ich studiert habe, geworfen und dann durch meine eigene Erkrankung gemerkt, dass ich an einigen Punkten Unterstützung brauchte.
An welchen?
An dem, wo ist jetzt eigentlich deine Lebensqualität, wo kannst du dich noch einbringen, was alles fällt weg, wie kann ich mit diesen Verlusten umgehen und trotzdem mich noch akzeptieren, wie kann ich mit der körperlichen Veränderung umgehen, der seelischen, der wirtschaftlichen, das sind ja viele Aspekte. Und da hatte ich nicht unbedingt die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte.
Sind Sie damals zu einem Psychologen, zu einem Psychoonkologen gegangen? Haben Sie eine Beratung bekommen? Ja, ja, aber das hat nicht funktioniert.
Also es gab eine psychoonkologische Beratung und da war ich äußerst unzufrieden, weil all das, was man dann später oder was ich dann später eben auch gelernt habe und vorher nur so erahnt habe, wie eine Therapie ablaufen sollte, in welchem Setting, in welcher Ruhe, in welcher Abgeschiedenheit von äußeren Einflüssen, weil das da alles überhaupt nicht stimmte und ich bin eigentlich ziemlich ratlos aus diesen Beratungen raus. Habe mich dann etwas mit diesem Gebiet selbst beschäftigt. Ich hatte ja viel Zeit, weil ich nicht mehr praktizieren konnte. Und dabei festgestellt, nee, also ohne allzu arrogant sein zu wollen, aber das kannst du besser. Und habe dann diese Ausbildung begonnen.
Sie hören das Vis-à-vis im Inforadio, heute mit Dr. Andreas Ross. Er ist Psycho-Onkologe. Wie gehen Sie mit Patienten um, die zu Ihnen kommen und sagen, ich habe eine Krebsdiagnose und ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe?
Das allererste ist eine ganz normale ärztliche Anamnese. Das heißt, der Patient, die Patientin muss erst mal innerlich soweit sein, dass sie ihre Probleme zumindest erahnt. Das heißt nicht, dass sie alles auf den Punkt formulieren kann und druckreif rausbringt. Aber spürt, ich habe Defizite und ich möchte Unterstützung haben. Viele Leute lehnen dies ab und das ist auch legitim. Niemand muss sich einer psychoonkologischen Therapie unterwerfen, um Gottes Willen. Wenn er selber rauskommt, das ist doch schön. Aber diejenigen, die sich verlieren in ihren Ängsten und nicht mehr ein- und auswissen, die brauchen irgendeine Form von Unterstützung. Das kann eine Unterstützung durch Theologen zum Beispiel sein. Wer seinen Glauben hat oder verloren hat und dann ihn noch einmal versucht wiederzufinden, der ist sicherlich bei einem Theologen gut aufgehoben. Und auch die haben zum Teil eine psychoonkologische Weiterbildung. Und wenn diese Findung erstmal da ist, ja, mir fehlt irgendetwas, ich brauche neue Struktur, dann geht es darum, zu erkennen, was ist. Das ist sozusagen journalistische Arbeit.
Fragen viel und zuhören, ne?
Ja, sortieren, priorisieren. Was ist dann das Hauptproblem? Wo steckst du fest? Wo sind die festgefahrenen Punkte, an denen man sich verbissen hat und um die Gedanken immer kreisen, aber man kommt nicht weiter? Und wenn das dann alles in, sagen wir mal so, 2, 3 Sitzungen, die Sozialanamnese und die Festlegung, wo ist denn eigentlich der Knackpunkt, geklappt hat, dann kann man in einzelne Übungen gehen, kann sehen, ob man selbst Defizite beheben kann oder ob es besser ist, vielleicht auch auswärtigen Rat einzuholen.
Wo ist die Abgrenzung zur Psychotherapie? Weil ich könnte mir vorstellen,
es ist eine Psychotherapie.
Ja.
Es ist eine, meistens sollte es jedenfalls so sein, eine Kurzzeittherapie. Wenn es gut läuft, sind das so 12 Stunden. Das ist aber nicht immer so. Wenn man innerhalb der Therapie dann schon so weit ist, dass man aufdeckt, dass diese zu behandelnde Person schon vielleicht auch vor der Erkrankung einzelne Defizite aufwiesen, die ihr Leben bestimmt haben und worüber dieser Mensch sehr unglücklich ist und es ändern möchte, dann ist natürlich auch eine Fortsetzung möglich. Ich erinnere mich an eine Dame, die hatte in den letzten Sitzungen eigentlich immer wieder die Aufgabe, ihre Verweigerung, sich einzelnen Problemfeldern zu stellen, zu bearbeiten. Ja, diese Prokrastination, die Aufschieberitis heißt das ja so auf Hochdeutsch, die kann das Leben ganz schön schwer machen. Und wenn man erkrankt ist und weniger Kraft hat als vorher und dann immer noch seine Probleme möglichst weiträumig umschifft, dann kann es auch sein, dass man scheitert.
Würden Sie sagen, dadurch, dass Sie selbst betroffen waren und es mit Unterbrechungen auch wieder sind, dass Sie einen anderen Blick, eine andere Sensibilität oder auch Glaubwürdigkeit für Ihre Patienten und Patientinnen haben, weil Sie zumindest sehr gut ahnen, was da alles sich auftut, womöglich an seelischen Zuständen, wenn man eine Krebsdiagnose bekommen hat.
Ich hoffe das.
Ja.
Ich kann es letztlich nicht beurteilen. Aber dass ich ein anderes Verständnis für Unzulänglichkeiten und Ängste entwickelt habe seither, ja, da bin ich auch ganz sicher. Insofern kann ich also empathischer und anders als raubbeiniger Tierarzt rangehen.
Würden Sie also sagen, scheuen Sie nicht, sich Hilfe zu suchen, wenn Sie eine Krebsdiagnose haben, nicht zu Hause verzweifeln und denken, das muss ich alleine schaffen, es tut gut, sich zu öffnen. Man kann sich ja jederzeit wieder daraus zurückziehen, wenn man merkt, oh,
das ist wahr, niemand muss. Ja, das ist immer ein Angebot. Das Angebot ist allerdings sehr rar. Das Angebot an Therapieplätzen ist unglaublich begrenzt. Das liegt daran, dass eben ärztliche Psychotherapeuten mit Kassenzulassung sehr, sehr dünn gesät sind. Die medizinischen Fachzentren für spezielle Krebserkrankungen sind verpflichtet, innerhalb ihres Klinikbetriebes einen Psychoonkologen, eine Psychoonkologin zu beschäftigen. Aber das ist ja eine Ultrakurztherapie. Diese Kollegen von mir, die sehen ihre Patienten ein oder maximal zweimal. Wie lange ist die Liegezeit in einem Krankenhaus? 5 Tage, 6 Tage und dann ist aber auch schon vorbei. Und ob das gerade in den Ablaufplan passt, dann auch noch irgendwie zwischen den ganzen Fachuntersuchungen und ärztlichen Gutachten und was weiß ich was, noch einen Psychoonkologen da reinzuschicken in dieses Zimmer, das ist nicht immer gewährleistet. Sodass also viele Menschen auch gar keinen Kontakt, keinen Erstkontakt im Krankenhaus haben und dann gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit der Unterstützung gibt.
Kommen wir zum Schluss. Man hätte natürlich Ihnen die eigene Erkrankung sehr gerne erspart, aber die war ein Türöffner für Sie, könnte man das so sagen, etwas über sich zu lernen, da ein Stück weit daran zu wachsen und anderen zu helfen, damit es denen besser ergeht.
Es ist sicherlich ein Teil Lebenserfahrung, auf den ich verzichten könnte, ohne weiteres.
Weiß Gott.
Aber denken Sie bitte auch mal an Ihre eigene Lebensbahn. Wenn wir jung sind, wenn wir Schule abschließen, dann denkt doch keiner, bitteschön keiner mit 18 oder 21 an Erkrankungen. Ja, da geht es um den beruflichen Fortgang oder den Wunsch nach Familie oder was auch immer, aber jedenfalls nicht um Krankheitsbilder. Wenn man dann so nach 20 Jahren sich mal wieder trifft in einem Klassentreffen oder in welcher Runde auch immer, dann staunt man, dass irgendjemand doch schon irgendwas Ernstes hat. Wenn es dann aber 40 Jahre her ist, dann kann man von Glück reden, wenn die Hälfte der dort Sitzenden nicht schon irgendeine wirklich ernste lebensbedrohliche Krankheit hat, durchgemacht hat oder vielleicht auch schon gestorben ist. Das preist niemand für sein eigenes Leben ein. Niemand geht davon aus, aber wir müssen Krankheit als einen Teil unseres Lebens akzeptieren und sofern ist diese Erfahrung mit der eigenen Erkrankung etwas, was ich auch durchaus gerne gefiltert, geläutert weitergeben möchte.
Herr Dr. Rossi, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen, Frau Tix.
RBB24-Redakteurin Silvia Tix war das im Gespräch mit Andreas Ross. Er ist freiberuflicher Psychoonkologe in Berlin. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 22 bis 23 Grad tatsächlich in Berlin. Das ist die vorhergesagte Höchsttemperatur. Auch Cottbus und Potsdam melden diese 23 Grad. Es bleibt sonnig heute Nachmittag, heute Nacht dann sternenklar. Und morgen ein grüner Donnerstag mit blauem Himmel. Nur im Westen einige Wolken, überall aber trocken. Und dann sommerliche Temperaturen bis zu 28 Grad in Berlin, bis zu 27.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10, der westliche Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Immer noch der Stau an der Baustelle. Sie kommen dort nicht schneller weg. 45 Minuten dauert's länger. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spree. Auch vor der Ausfahrt Königs Wusterhausen blockiert ein defektes Fahrzeug die Verzögerungsspur. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Föben. 20 Minuten plus. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. A12 Berlin-Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde-Ost, Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Lübbenau, stockender Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. A100 in Richtung Wedding, wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Stau ab Schmargendorf, 10 Minuten plus. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Damit ist es 20 Minuten vor 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Die Europäische Union sucht Regeln, mit denen Flüchtlinge fern ihrer Grenzen gehalten werden können. Mehr Asylsuchende sollen in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Das geht aber rechtlich nur, wenn diese Länder als sicher eingeordnet werden. Und da gibt es eine neue Entwicklung. Die Nachrichten angeahnt.
Die EU-Kommission hat eine erste Liste mit Ländern vorgelegt, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Darauf stehen der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Asylanträge aus diesen Ländern sollen künftig in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden können. Das soll höchstens 3 Monate dauern. Die Liste soll EU-weit gelten, aber nicht die nationalen Listen ersetzen. In Deutschland ist bisher nur der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Stettner fordert ein stadtweites Messerverbot im öffentlichen Raum. Ihm erschließe sich nicht, warum jemand mit einer solchen Waffe durch die Straßen laufen müsse, sagte er der dpa. Stettner forderte die künftige Bundesregierung auf, das Waffenrecht entsprechend zu ändern, damit ein solches generelles Messerverbot eingeführt werden kann. Bisher sind in Berlin lediglich bestimmte Bereiche als Messerverbotszone ausgewiesen, wie etwa der Görlitzer Park. Hintergrund der Debatte ist die jüngste tödliche Messerattacke am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. In Seelow ist 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Schlacht um die Seelower Höhen erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal teilgenommen. Aus Seelow, Elke Bader, RBB 24.
Unter den Gästen war der russische Botschafter mit Vertretern. Es waren Ukrainer hier, Ukrainer, die zum Teil schon lange in Märkisch-Oderland leben. Wie angekündigt sind auch Vertreter von der AfD gekommen, wie Falk Janke aus Märkisch-Oderland. Auch das BSW war mit Sven Horn auch vertreten. Sie alle haben Kränze und Blumensträuße am Ehrenmal niedergelegt. CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke hat alle willkommen geheißen. Er hat an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnert und an die vielen Toten. Gerade bei der Schlacht um die Seelower Höhen allein starben mehrere 10.000 Soldaten und auch Zivilisten.
Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Damit habe man die Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Kernstück der Vereinbarung ist ein Mechanismus, der die rasche Weitergabe von Daten über Krankheitserreger an Pharmaunternehmen ermöglicht. Dadurch soll die Pharmaindustrie in der Lage sein, möglichst schnell Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln. Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist auch darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen wird. Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Danach sind dort mehr als 21.500 Beschwerden eingegangen. Im Jahr davor waren es 18.000. Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Vor allem Probleme mit Kfz-Versicherungen, Rechtsschutz und Lebensversicherungen häufen sich. Außerdem wird die Schlichtungsstelle immer bekannter, auch ein Grund, warum sich mehr Versicherungskunden an sie wenden. Bei den Beschwerden geht es meist darum, dass Verbraucher auf Schäden und Kosten sitzen bleiben, berichtet der Verein Versicherungsombudsmann. Nach dessen Jahresbericht antworten viele Versicherer nicht oder nur sehr spät auf Versicherungsfälle oder Rückfragen ihrer Kunden. Verbraucher können sich mit ihren Beschwerden kostenfrei an die Schlichtungsstelle wenden. Diese überprüft den Fall und die Entscheidung des jeweiligen Versicherers. Geht es dabei um weniger als 10.000 Euro, ist das Prüfergebnis der Schlichter für die Versicherungsunternehmen bindend.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 20 Grad, in Pankow 22, in Wittstock-Dosse 21 und in Senftenberg 27 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber auch morgen trocken, Höchstwerte 19 bis 28 Grad. Die Zeit 14.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Europäische Union will also jetzt 7 Staaten als sichere Herkunftsländer erklären. Asylsuchende aus diesen Ländern könnten dann künftig schneller dorthin zurückgeschickt werden. Friedrich Merz plant als Bundeskanzler eine noch härtere Migrationspolitik. Er will Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen. In Abstimmung allerdings mit den Nachbarländern. Wie die das finden, das fasst EU-Korrespondent Matthias Reiche zusammen. Er beginnt in Polen.
Die Führung in Warschau geht davon aus, nicht noch einmal vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Im Oktober 23 hatte Deutschland plötzlich Grenzkontrollen angeordnet, was Polens Regierungschef Donald Tusk als völlig inakzeptabel missbilligte. Grundsätzlich aber sei die polnische Regierung daran interessiert, gemeinsam mit Berlin eine striktere Migrationspolitik umzusetzen, wie ein polnischer EU-Diplomat sagt. Wenn Deutschland unter der Führung von Friedrich Merz bei dem Thema nun einen konsequenten Kurs verfolgen will, sei das nur zu begrüßen, meint auch der Europaparlamentarier Tomasz Strzechowski. Er ist Mitglied der christlich-demokratischen Partei, die in Tschechien mitregiert.
Der neue Kanzler Merz hat ein härteres Vorgehen in der deutschen Migrations- und Asylpolitik angekündigt. Aber dies muss mit den Nachbarländern einschließlich der Tschechischen Republik koordiniert werden. Und wir sind bereit, mit Herrn Merz zusammenzuarbeiten, um illegale Migration zu stoppen. Nicht nur in unserer Region, sondern in der gesamten Europäischen Union.
Auch im Nachbarland Österreich interpretiert man die von Friedrich Merz im Zusammenhang mit den Zurückweisungen angekündigte Abstimmung vor allem als Zusammenarbeit. Mit dem Hinweis, illegale Zurückweisungen genauso wie illegale Migration zu bekämpfen, hatte Österreichs Innenminister Gerhard Karner noch Anfang des Jahres die Zurückweisungspläne von Friedrich Merz unmissverständlich zurückgewiesen. Inzwischen hat Merz mit dem neuen österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker ausführlich über das Migrationsthema gesprochen. Prinzipiell begrüßen wir, dass in Deutschland in der Migrationspolitik nun ein Umdenken stattfindet, sagt Lukas Mandl, der für die regierende österreichische Volkspartei im EU-Parlament sitzt.
Aber Friedrich Merz sagt doch klar dazu, dass die Zurückweisungen in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn erfolgen sollen. Ich erwarte daher eine enge Abstimmung, auch und gerade mit Österreich. Und ich erwarte, dass der Druck steigt, den Asyl- und Migrationspakt auf europäischer Ebene umzusetzen.
Damit verbunden wäre beispielsweise ein verstärkter Schutz der EU-Außengrenzen, wo auch ab Mitte 2026 Asylschnellverfahren stattfinden sollen. Bis es soweit ist, müsse man die bestehenden Regeln im Einklang mit dem EU-Recht der Realität anpassen, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner. Ob das auch dauerhafte Zurückweisungen an den Binnengrenzen einschließen könnte, will sich der Kommissar nicht festlegen.
Wir haben einen Grenzkodex, der gibt gewisse Möglichkeiten natürlich auch. Wir werden uns das natürlich genau anschauen, aber zuerst muss man mal anschauen, was überhaupt auf dem Tisch liegt.
Vieles wird dabei von den Gesprächen abhängen, die Friedrich Merz dann als Bundeskanzler mit den Staatschefs der Nachbarstaaten führt. Dass in denen zumeist Parteien der christdemokratischen Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei regieren, könnte ein Vorteil für die Pläne von CDU-Chef Merz sein. Allerdings bleiben pauschale Zurückweisungen von Asylgesuchen schwer vorstellbar. Wahrscheinlicher aber wären deutlich schnellere Grenzverfahren für Geflüchtete, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden.
Aus Brüssel informierte Matthias Reiche. Die Berliner Polizei hat gestern einen 29-jährigen deutschen Staatsbürger verhaftet, der im Libanon von der Hisbollah-Miliz ausgebildet worden sein soll. Auf mehreren Reisen habe er sich an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden lassen. Den Stand der veröffentlichten Ermittlungsergebnisse hat rbb24-Reporter Markus Streim recherchiert. Wer ist dieser 29-Jährige?
Ja, laut Generalstaatsanwaltschaft ist dieser Festgenommene ein Sympathisant der Palästinenser im Nahostkonflikt. Ein mutmaßlich radikaler Islamist, 29 Jahre alt, mit deutschem Pass. Gestern früh wurde er bei sich zu Hause in der Neuköllner Heideck-Siedlung an der Sonnenallee festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht und dort vor allem Mobiltelefone sichergestellt. Und der Mann befindet sich jetzt seit gestern in Untersuchungshaft in Moabit.
Was wird ihm denn vorgeworfen?
Die Rede ist von möglichen antisemitisch motivierten Morden und Geiselnahmen. Laut dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sebastian Büchner soll sich der 29-Jährige schon darauf vorbereitet haben. Und zwar direkt bei der Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Dahin sei er nämlich mehrfach gereist, um sich an Kriegswaffen ausbilden zu lassen. Und genau das ist eben der Vorwurf, der zu dieser Festnahme geführt hat.
Und wie sind die Sicherheitskräfte ihm auf die Spur gekommen?
Ja, das ist ja interessant. Offenbar waren das gar keine Geheimdienstinformationen, die zu dieser gestrigen Razzia geführt haben, sondern der Mann soll selbst über seine extremen Ansichten im Nahostkonflikt geplaudert haben. Und zwar, als er sich im vergangenen Jahr bereits im Strafvollzug befand. Da sei er den Bediensteten schon als radikalisiert aufgefallen. Zum anderen soll er auch Äußerungen gegenüber Mitgefangenen gemacht haben, die auf seine Gesinnung dann hingedeutet haben. Und daher, so die Generalstaatsanwaltschaft, sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier zuzugreifen, auch wenn die Ermittler bisher noch keine konkreten Hinweise darauf haben, dass der Verdächtige bereits für die Terrororganisation gekämpft hat oder konkrete Anschlagsziele in Deutschland im Auge gehabt hat. Selbst hat sich der Festgenommene zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Übrigens, laut Tagesspiegelinformationen soll der Verdächtige selbst einem Clan aus dem Hisbollah-Umfeld angehören. Mitglieder dieser Großfamilie seien bereits hier in Deutschland, im Ruhrgebiet, auch in Berlin, mit Gewalttaten und Drogendelikten aufgefallen. Im Libanon sei die Familie des Mannes exzellent vernetzt, heißt es, und würde dort auftreten als Hisbollah-Unterstützer.
Die bislang verfügbaren Informationen zusammengefasst vom rbb24-Reporter Markus Streim. Osterzeit, ja, Eierzeit, klar, aber im Sport oder für Diäten wird Eiweiß mittlerweile das ganze Jahr über gehypt. Was bringen uns denn Proteine? Wer braucht wie viel davon und kann zu viel Eiweiß nicht auch schädlich sein? Dem ist rbb-Gesundreporterin Lucia Henerizi nachgegangen.
Proteine liefern die Baustoffe des Körpers und sind darum beliebt. Eiweiße sollen Muskeln beim Wachsen, der Haut bei der Regeneration und Menschen beim Abnehmen helfen. High-Protein-Produkte werden darum gerade in sozialen Netzwerken gehypt. Doch wer sich in guter Absicht damit überversorgt, kann Nebenwirkungen erleiden. Jana Wolf, Diätassistentin am Helios-Klinikum Berlin-Buch.
Zu viel Eiweiß innerhalb kurzer Zeit in ungewohnter Menge können gewisse Symptome auslösen. Dann kann es zu Bauchschmerzen führen, Wassereinlagerung bis hin zum Fieber.
Langfristig kann zu viel Eiweiß sogar die Nieren schädigen. Ein gesunder Erwachsener braucht 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Eine 80-Kilo-Person demnach 64 Gramm Protein am Tag. Diese Dosis reicht auch, wenn man Sport treibt, sagt ARD-Ernährungsdoc und Internist Dr. Matthias Riedel.
Einmal auf der einen Seite brauchen wir, wenn wir nur bis zu 5 Stunden Sport in der Woche machen, keine extra Eiweißkonzentrate. Darüber hinaus, über 5 Stunden und bei Leistungssport, bei intensivem Sport, kann man ein bisschen höher gehen. Da empfehle ich Athleten eben manchmal auch, aber im Rahmen eines Trainingsplans, bis zu 2 Gramm. Aber das muss man genau besprechen.
Ebenso haben zum Beispiel Krebspatienten oder Menschen nach großen Verletzungen, einer OP oder ab 65 Jahren einen erhöhten Bedarf. Richtig dosiert kann Eiweiß viel Gutes bewirken. Zellen werden damit gebaut oder repariert, Knochen verstärkt, Haut erneuert und auch das Immunsystem braucht Protein. Neben der richtigen Dosis kommt es aber auch auf die Zusammensetzung an. Proteine finden sich in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und Fisch, Eiern und Milchprodukten. Pflanzliche Proteine stecken reichlich in Hülsenfrüchten wie Linsen oder Tofu, aber auch in der Kartoffel oder Getreide. Wichtig dabei, Protein ist nicht gleich Protein, sondern kann aus verschiedenen Aminosäuren bestehen. Rund 20 davon braucht der menschliche Körper essentiell. Daher hat die Aminosäurezusammensetzung Einfluss darauf, wie gut uns proteinreiche Lebensmittel versorgen. Aber nicht nur das, sagt Sandra Bucke, Diätassistentin am Helios-Klinikum Berlin-Buch.
Unser Körper kann das Eiweiß aus den tierischen Lebensmitteln leichter aufnehmen als aus den pflanzlichen, weil wir in pflanzlichen Lebensmitteln auch sogenannte Antinährstoffe mit drin haben, die dann quasi die Aufnahme im Darm negativ beeinträchtigen.
Klassische Gerichte, die viele gute Eiweiße kombinieren, sind zum Beispiel Porridge mit Milch und Kürbiskernen, Linseneintopf mit Würstchen oder Kartoffeln mit Quark. Schreddern wie beim Shake oder Wärme schaden Proteinen übrigens nicht. Im Gegenteil. Nochmal Ernährungsexpertin Sandra Bugge.
Die Eiweiße, muss man sich vorstellen, das sind ganz große Strukturen, die gefaltet sind, die gedreht sind in ihrem normalen Aufbau. Und wenn wir die Hitze aussetzen, zerbrechen diese Strukturen ein bisschen und unser Körper kann die leichter aufnehmen.
Eine eiweißreiche Mahlzeit kann dem Körper gesunden Baustoff liefern. Und wenn sie vielfältig ist, braucht es für die allermeisten keine Ergänzung mit teuren Proteinriegeln oder Aminosäuretabletten.
Die Vor- und Nachteile von Eiweiß hat rbb-Gesundreporterin Lucia Henerizzi zusammengefasst.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute sind es Influencer, die über Social Media Trends beeinflussen. Früher waren es auch mal Könige und Königinnen. Großbritannien um die Jahrhundertwende zum Beispiel. Da wurden bei Hofe Moden und neue Technologien gepflegt. Das zeigt zumindest eine Ausstellung in London, die sich Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger angesehen hat.
Die Ausstellung in der King's Gallery umfasst die Zeit zwischen etwa 1860 und dem Ersten Weltkrieg. Der spätere König Edward VII. Heiratete 1863 die dänische Prinzessin Alexandra und die beiden wurden zu Trendsettern in einer Zeit des Wandels, schildert Kuratorin Catherine Jenkins.
This moment of the golden era in America, the Gilded Age.
Wir haben die Phase, die in den USA das goldene Zeitalter genannt wird, eine Zeit geprägt von Hedonismus, Opulenz und Glamour, aber auch von rasantem Fortschritt und technischen Errungenschaften. Mir wurde beim Zusammenstellen der Ausstellung klar, dass die Edwardians kontinuierlich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne standen. Die Ausstellung taucht ein in Leben und Geschmack zweier der angesagtesten britischen Königspaare, eben König Edward VII. Und Königin Alexandra, sowie sein Nachfolger König Georg V. und Königin Mary. Als leidenschaftliche Förderer der Kultur interessierten sich die Edwardians für neue Kunstströmungen wie den Jugendstil und für zeitgenössische Literatur. 1902 stiftete Edward den Order of Merit, um kulturelle, wissenschaftliche oder militärische Verdienste und Fortschritte zu würdigen. Königin Alexandra setzte bei ihrer Krönung 1902 die jüngsten technischen Errungenschaften perfekt für ihren dramatischen Auftritt in Szene. 1902 war die erste Krönung, bei der es in Westminster Abbey elektrisches Licht gab. Und so ließ Alexandra ein schimmerndes goldenes Kleid anfertigen mit einem hochgestellten Perlenkragen und einem Netz mit funkelnden Edelsteinen. In den Zeitungen damals hieß es, als das Licht anging, sie sei erstrahlt in einem güldenen Schein aus Glanz und Gloria.
Blaze of gold and glory.
Das Design ihrer extravaganten Krönungsrobe hatte Alexandra bis zum letzten Augenblick streng geheim gehalten, denn als Stilikone oder man könnte sagen Influencerin ihrer Zeit fürchtete sie modische Nachahmerinnen bei Hofe.
Because she knows if it's released, it will be imitated by other ladies of the court.
Alexandra besaß auch einen der ersten tragbaren Fotoapparate und knipste Landschaften und ihr Familienleben. Tassen mit Fotos der Royal Family gibt es heute in jedem Souvenirshop. Alexandra war die erste, die diese Idee hatte, allerdings nur für den persönlichen Gebrauch.
It's a completely new technique.
Es musste erst eine Technik entwickelt werden, um die Fotos aufs Porzellan zu bringen. Es dauerte ziemlich lange, bis ein Porzellankünstler in Staffordshire das hinbekam. Und damit niemand die Idee klauen konnte, ließ die Firma anschließend sein Werkzeug vernichten.
They destroyed his equipment.
4 Jahre nachdem König Georg V. den Thron bestiegen hatte, brach der Erste Weltkrieg aus. Das Gesicht der britischen Monarchie nach dem Krieg war ein anderes.
We get this sense of a royal family led by duty.
Von nun an geht es in der Monarchie um Pflichterfüllung. Die Verheerungen des Krieges sind ein tiefer historischer Einschnitt und die Königsfamilie ist danach eine andere.
Die Kuratorin der King's Gallery im Buckingham Palace in London über ein goldenes Zeitalter in Großbritannien rund um die Jahrhundertwende.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Eine Dreiviertelstunde dauert es dort länger. In Richtung Dreieck Werder staut es sich wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Vöben. Dort 20 Minuten plus. Vorsicht auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau. Vor der Ausfahrt Königs Wusterhausen blockiert ein defektes Fahrzeug die Verzögerungsspur. Nochmal südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Starkow und Lübbenau stockender Verkehr an einer Tagesbaustelle. 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100. Wegen der Brückenabrissarbeiten läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Guten Tag. Weniger illegale Migration. Mit dieser Forderung im Kopf haben bei der Bundestagswahl viele Menschen ihr Kreuz gemacht. Auch das Asylverfahren in der EU deutlich beschleunigt werden. Eine Liste zu sicheren Herkunftsstaaten soll da helfen. Erstes Thema in den Nachrichten mit Anke Arndt.
Die EU-Kommission hat zum ersten Mal eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Dazu gehören der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
In der gesamten EU sollen damit künftig Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern grundsätzlich eine geringere Aussicht auf Erfolg haben. Die Asylverfahren könnten von den nationalen Behörden also beschleunigt bearbeitet werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen dieser neuen EU-Liste noch zustimmen. Dann würde sie zusätzlich zu den nationalen Listen über sichere Herkunftsstaaten gelten. In Deutschland beispielsweise stehen, mit Ausnahme des Kosovo, die genannten Länder bisher nicht auf der Liste des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Mit der ersten EU-weiten Liste der sicheren Herkunftsstaaten will die Brüsseler Kommission die Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts beschleunigen.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren sich gerade über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Die Abrissarbeiten laufen seit Samstag. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April soll dann auch die Ringbahn wieder durchfahren können. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Stettner fordert ein stadtweites Messerverbot im öffentlichen Raum. Ihm erschließe sich nicht, warum jemand mit einer solchen Waffe durch die Straßen laufen müsse, sagte er der dpa. Stettner forderte die künftige Bundesregierung auf, das Waffenrecht entsprechend zu ändern, damit ein solch generelles Messerverbot eingeführt werden kann. Bisher sind in Berlin lediglich bestimmte Bereiche als Messerverbotszone ausgewiesen, wie etwa der Görlitzer Park. Hintergrund der Debatte ist die jüngste tödliche Messerattacke am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. 80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie weiteren Gruppierungen. Größere Zwischenfälle hat es laut Reporterin aber nicht gegeben. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte.